hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 201. Das sind die wenigen Folgen CF, wo ich ganz genau weiß, ohne irgendwo spicken zu müssen, welche Nummer wir hier haben. Denn wir haben ja gerade ein großes Jubiläum hinter uns gebracht und auch noch Weihnachten hinter uns gebracht. Jetzt sind wir so zwischen den Tagen, zwischen den Jahren, wo man so wabert und nicht so richtig weiß, was man machen soll, gucken wir uns auch einfach wie immer eine weitere Löwenzahn-Folge an.
Staffel 3
von genau. So kann man das sagen. Wenn sich irgendwann mal jemand die Aufgabe machen will, uns irgendwie einzuteilen, dann kann man das so machen. Dann kann man sagen, hier beginnt jetzt Staffel 3.
Ja, ich würde sagen schon. Hast du denn gut gespeist?
Das dritte Jahrhundert sozusagen.
Ja, hast du gut gespeist? Hast du die Gans komplett runtergeschluckt?
Es geht so. Okay. Ich habe noch ein bisschen Rest Ganter im Bauch.
Ja gut, Reste haben wir alle zu Hause und deswegen gucken wir heute passend dazu eine Moor-Folge. Ach nee, da war ja was. Letzte
Woche
hatten
wir empfohlen.
Klaus Gietinger, den Regisseur dieser Folge hier zu Gast, und der hat die uns, naja, wärmstens empfohlen, würde ich so sagen. Scheint ein spannender Dreh gewesen zu sein. Wir können jetzt leider nur die Folge bewerten.
Uns fehlen jetzt diese ganzen Erlebnisse hinter der Kamera. Das stimmt, wir gucken uns die Folge jetzt relativ nüchtern nochmal an. Und die Mumpelgas kommen nicht nochmal vor. Es gibt auch gar keine Andeutung an Peter Lustigs Moorbart oder so. Man hat sich hier so ein bisschen anderen Themen bedient. Es ist am Ende eine Schatzsuche geworden. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Und wir haben ja auch einen Horst-Schlemmer-Verschnitt mit drin, wo man erstmal gucken muss, in welchem Jahr befinden wir uns hier. 2009, ja, das war die Zeit, da war Horst Schlemmer relativ populär mit Harpe Kerkeling. Und darauf spielt man hier ganz klar an. Da muss man jetzt nicht lange suchen, den sieht jeder sofort.
Obwohl ich eine andere Anspielung mehr gefeiert hätte, so à la
Das Moor ist schön.
Aber kommt nicht vor.
Ja, nee, kann man nicht erwarten bei Löwenzahn leider, dass man da so ein bisschen zurückguckt. Das wäre ja dann auch wieder was für die hartgesottenen Fans. Außer uns beiden und Sascha Stieler wird das keiner merken, machen wir uns nichts vor.
Das ist leider korrekt. Aber es gibt immer wieder kleine Anspielungen, aber dafür müssen wir ja erstmal den Pressetext vorlesen.
Oh ja.
Wer hat sich denn jetzt, Klaus, du musst die ersten Satz lesen.
Dann fange ich einfach mal an, weil der Klaus, der sitzt gerade noch beim Weihnachtsessen und hat sich ja zwischen den Jahren freigenommen. Also, es ist die Folge Moor, der Fund im dunklen Sumpf, Folge 258, wenn man der offiziellen Liste nachgeht. Ein Schatz im Bärstädter Teufelsmoor.
Fritz Fuchs will herausfinden, was es mit der alten Brosche auf sich hat, die in einer Moorpackung mit Heilerde steckte.
Hat jemand das Schmuckstück verloren?
War es ein Unglück, ein Verbrechen?
Fritz erforscht dazu das Moor vom Sonnentau bis zum Torfabbau.
Doch als die ersten Nebelschwaden ihn umwabern und Fritz vom Weg abkommt, wird's mulmig.
Ja genau, denn merkwürdige Geräusche leiten ihn tief in die sumpfige Landschaft.
Und die wenigen Menschen, die er trifft, sind zwielichtige Gestalten, die unheimliche Dinge berichten.
Ob mit ihnen etwa das Geheimnis zu lüften ist? Fragezeichen, Fragezeichen. Es sind sehr viele norddeutsche Leute auf jeden Fall da.
Haben die auch den Pressetext geschrieben mit Nebelschwaden und Umwadern?
Nun,
ich finde ja das Wort Brosche
ich
schon schwierig. Also das ist ja ein Wort, das, glaube ich, heute nie mehr häufig benutzt wird. Ich glaube, es trägt man auch so selten
wie... Eine Brosche nicht, nee.
Pff, ja, weiß nicht.
Was eine richtige klassische Brosche wird eigentlich, kennt man nur so von Tanten, ne?
Ja,
es ist auf jeden Fall eine norddeutsche Folge, das gefällt mir, weil er tatsächlich ein bisschen platt gesnackt wird. Also es ist so eine Mischung aus so einem norddeutschen Landkrimi und Neues aus Büttenwader. Bis wir da hinkommen, müssen wir aber erstmal am Bauwagen anfangen und treffen Suse mal wieder. So wirklich viele Suse-Folgen kennen wir gar nicht, oder? Wir beide
ja, vielleicht
jetzt.
Umgehen wir sie aber auch, weil wir sie ja auch sehr spät erst in der Familienfolge entdeckt haben. Ach ja, die spielt ja mit. Ja, tut sie viel, viel zu häufig. Das merken wir nur gar nicht. Noch bevor wir Suse sehen, schon der erste Fun-Fact in dieser Folge. Und das ist diese kleine Packung, die in den Topf kommt, von feinstem Torf. Und dort sehen wir direkt eine Adresse. Und zwar die Werkstraße 7 in 13276 in Torfdorf. Alles frei erfunden. Weder Postleitzahl gibt es, noch die Straße, noch Torfdorf selbst.
Das stimmt. Also. Aber den Sender Torfdorf TV, den gibt es schon.
Natürlich.
Ja, genau.
Du kannst ja in so öffentlich, nicht öffentlich-rechtlichen, wie heißen die, offene Kanäle, da kannst du ja alles senden lassen. Das ist denen auch vollkommen egal, Hauptsache das Programm ist gefüllt.
CF New X von Torftorf TV.
Das wäre möglich. Ich meine, ich bin ja hier im Norden. Ich könnte das ja mal einreichen.
Gibt es irgendwo in deiner Nähe ein Torfgebiet?
Naja, das nächste wäre das, was wir in der Peter-Folge entdeckt
haben.
Ach so,
okay. Das wäre irgendwo in Friesland, ne?
Sagen wir es mal so, ein Torfdorf HBF Hauptbahnhof wird es dort nicht geben. Da müssen wir ein Auto haben. Das besitze ich leider nicht.
Ja, aber es ist so von den kleinen Gimmicks und so eigentlich eine ganz süße Folge. Sie haben sich da schon Mühe gegeben, das alles so ein bisschen auszustatten. Braucht es auch nicht viel, aber das haben sie gemacht. Es sind relativ viele Darsteller für eine Löwenzahn-Folge hier zugange.
Ja.
Ja. Ja, was ist jetzt passiert? Wie kommen wir, leiten wir das hin, damit er überhaupt ins Moor, ins Torfgebiet kommt? Er hat sich nämlich die Schulter ein bisschen, was hat er, verstaucht oder so ein bisschen übernommen, weil er Keks tragen musste, da Keks sich einen Splitter oder einen Glasscherbe in seinen Fuß gerammt hat. Ist das richtig?
Korrekt. Und so. Keks hat ja dann den Verband um die Pfote. Man merkt bei einer Folge, dass ihm das nicht gefällt und versucht, ihn immer wieder abzumachen.
Aber das ist doch realistisch.
Ja, natürlich. Ja, aber was meinst du, ich habe hier zwei Katzen, wie ich die schon verbinden musste und wie sehr...
Musstest du das schon mal?
Ja, natürlich. Die erste war ja hier noch nie beim Tierarzt, als sie zu mir ankam. Da muss ich natürlich auch erstmal kastrieren lassen. Und dann kriegst du ja über die Haare wegrasiert, dann wird dann Schnitt gemacht. Das ist ja ein Weibchen, ne? Und dann musste natürlich das irgendwie schützen, damit sie sich nicht die Fäden selbst zieht. Und glaub mir, das ist keine Freude, wenn du die Katze 24/7 in Beobachtung hast, damit sie nicht den Suit auszieht oder die Halskrause abmacht oder so.
Also sie soll sich auch wenig bewegen, möglichst.
Nicht wenig bewegen, aber die Katze mag halt diese Fäden nicht und will dann drin ständig knabbern. Und das ist natürlich nicht so gut, weil dann ist die Bauchdecke offen.
Oh Gott, ja. Nee, sowas könnte ich gar nicht haben.
Naja, es ist ein Leid, das man mit jungen Katzen durchmacht, aber auch mit alten Katzen. Ich würde sagen, jetzt betreten sie so langsam die Mitte, da wird jetzt erstmal eine Zeit hoffentlich nichts kommen.
Ja, und Keks ist ja ein gut ausgereifter Bernardiner.
Ja.
Das ist ja, der ist ja, der macht ja nichts
mehr
aus.
Das ist
jetzt
natürlich auch wieder das Problem von Löwenzahn. Sie müssten immer einen gut ausgewachsenen Berner Sennenhund finden.
Berner Sennenhund war das, genau. Ja, richtig. Und das haben sie auch gut geschafft. Er ist immer, für mich ist das immer derselbe Keks. Da kannst du mir erzählen, kannst du und Charlie, ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt. Das ist, für mich ist das der eine Keks.
Dann funktioniert ja alles richtig. Das ist ja alles cool.
Genau. Und er hält es ja auch ein, wenn Fritz dann gleich losdüst. Dann sagt er auch, Keks, du bleibst hier. Und Keks macht dann auch keinen Mucks.
Ja, und das funktioniert auch. Aber Suse ist ja auch noch da. Sie muss ja darauf aufpassen. Das ist ja sehr egoistisch von Fritz, dass sie einfach zurückgelassen wird. Jetzt muss man aber auch sagen, also es verlassen sich aber auch sehr viele Leute auf Fritz. Also der hat noch einige Freifahrtscheine.
Der hat da einiges so. Gut. Die können ja mal schön eine Woche auf Keks aufpassen. Das Problem ist ja, warum er jetzt gleich loszieht. Auch für mich etwas unrealistisch schnell hat er dann plötzlich Lust, da sofort loszuziehen. Also er kriegt ja diese Moorpackung. Ist das sowas wie so eine Fango-Packung, was man bei einer Massage bestellen kann? Das ist auch so ähnlich.
Ich war noch nicht bei einer Massage, das hast du dir selbst häufiger gegönnt, das ist mir bewusst, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie bei einer professionellen Massage.
Jedenfalls findet er in diesem Pack, Moorpack, findet er relativ schnell diese Brosche, die du eben schon erwähnt hast, weil er sich daran nämlich piekst. Er reißt das dann auch sofort auf und matscht da mit den Händen rum und findet die Brosche und fragst dich natürlich jetzt, Moment mal, ist da vielleicht irgendwo ein Schatz im Torf versteckt? Und wenn ja, so ähnlich wie Peter damals, ne? Als er diesen Fisch da hatte, hat er auch gedacht, ja, ich muss jetzt sofort durch das Meer, da ist ja irgendwo was.
Ja,
korrekt. Und so ähnlich ist er jetzt hier auch unterwegs und nur nicht so weit und ohne stinkenden Fisch. Und er ist aber sofort unterwegs, aber auch mehr so, um das Geheimnis zu lüften und vor allem auch die Brosche demjenigen zurückzubringen, dem sie gehört. Er ist jetzt nicht wie bei Peter aus purem Egoismus unterwegs. Er will schon wieder was Gutes tun und dafür seine gesamte Freizeit einsetzen.
Ja, und ob das funktioniert, das können wir ja mal schauen. Ich würde sagen, es beginnt jetzt allein schon nicht mehr zu funktionieren, als wir am Hauptbahnhof Torfdorf ankommen, das weder ein Bahnsteig noch irgendwas hat. Also das ist einfach mitten in den Gleisen, wird gehalten. Ich glaube, man spricht von einem sogenannten Bedarfshalt. Das gibt es tatsächlich auch in der Bahn. Dass du also wie so bei einem Bus an einem Knopf drücken musst und sagen musst, ich würde gerne in den nächsten aussteigen. Es gibt tatsächlich Bedarfshalte, die einfach so selten benutzt werden, dass sich der Bahnfahrer sagt, nee, da soll sich jemand melden, wenn da jemand aussteigen will. Das mache ich nicht. Pro forma halte ich hier nicht. Gibt es hier im Norden auch, auf der AKN-Strecke zum Beispiel. Und ich würde mal sagen, das hier dürfte einer sein, wenn es überhaupt einer ist. Denn hier laufen ja alle über die Gleise. Selbst der Polizist läuft über die Gleise. Das ist eigentlich sowas von verboten. Aber hier gelten andere Gesetze, Julian, in Torfdorf.
Wofür steht nochmal AKN? Ich bin schon so lange raus aus Norddeutschland. Ich wusste das mal.
Oh Gott, das Akronym jetzt auflösen wird für mich auch nicht das Leichteste. Ist auf jeden Fall.
Aber das ist irgendwas, was Richtung Kiel-mäßig geht, ne?
Ja, ich kann ja mal schnell nachschauen.
Die Schleswig-Holstein, Richtung Kiel-mäßig.
So, also, fährt in Schleswig-Holstein, ist aber noch mit dem HVV erreichbar. Das wird hier immer nur von der AKN Eisenbahn AG gesprochen.
Was heißt gut, vielleicht AKN hat das ja auch mal eine Dame sich.
Eisenbahnaktiengesellschaft Altona Kaltenkirchen Neumünster.
Es steht genau, für die Orte. Jetzt habe ich es wieder.
Die Orte, ach du meine Güte.
Ja, es gab ja damals, wie hieß noch der Hamburg-Köln-Zug, HKX, Hamburg-Köln-Express, das gab es ja auch mal eine Zeit, diesen Schnellzug.
Ja, das oder diesen Billigzug. Hat ja dann Flixtrain eine Weile übernommen, bis auch die gesagt haben, die sind uns zu alt.
Ja, genau. Naja, genau, also es ist ja, ich glaube, es wird aber auch damit gespielt. Sie sehen den Bahnhof ja auch in der Großaufnahme. Es soll ja irgendwo auf der freien Strecke im Nirgendwo sein, wo keiner sonst hin will.
Ja, vollkommen unrealistisch.
Das wird ja dargestellt. Und da wird natürlich jeder Fremde erstmal komisch begutachtet. Und wir haben hier auch direkt schon zwei der Hauptdarsteller dieser Folge, den Polizisten, der hier auf jeden Fall das Diebesgut finden will und den Dieb, denn irgendeiner Dame oder Gräfin wurde irgendwie der Schmuck gestohlen, zumindest glaubt er das.
Der versucht, den Krimi hier reinzubringen, genau. Obwohl es nicht Bedarf hat.
Und der Moor-Chef, der Moor-Wärter, der sich da um alles kümmert, der weiß eigentlich schon Bescheid, aber der Tüdelbüdel vom Polizist, der hört ja nicht zu. Und deswegen kann man, eigentlich hätte man an dieser Stelle schon, wenn Fritz gleich geht und sich erkundigt, wo es Richtung Moorwerk geht, dann hätte man das schon abkürzen können. Aber der Polizist war halt so eifrig dabei, dass er einfach dann schon unterwegs ist.
Was meinst du, wie viele Wochen er auf einen Auftrag gewartet hat in Torfdorf?
Genau, das ist jetzt nämlich seine im Prinzip ist Fritz seine Existenzberechtigung.
Oh ja, gut, schwierige Sache. Ja, Fritz geht ein bisschen durch das Moor und guckt sich jetzt schon um. Hier ist bei mir ja jetzt schon Halt, ne? Also allein, was da alles rumluschert und wir sehen ja auch einige Insekten, zeigt er uns ja auch noch. Und dann ist dieses Moos da ins Wasser reingeht, wo ich mir denke, oh, wenn ich die Hand reinhalte, ich weiß nicht, wie viele Schlangen und Würmer ich dort erwische. Nicht meine Welt.
Ja, wir beide würden auch, wie damals die Leute in dem historischen Einspieler gleich, wir würden so weggesumpft werden. Da gab es auch bei den Dinos, um endlich mal wieder eine Referenz zu den Dinos zu ziehen, da gibt es auch eine Folge, wo Earl und Robbie so am Wegsumpfen sind, oder? Werden die denn nicht rausgezogen von irgendjemandem?
Gute Frage. Es gibt viele Serien, die Treibsand oder Moor einbauen. Ja, sowas.
Ich glaube vielleicht, ich finde das mal raus bis nächste Woche. Dann reiche ich das nach. Ja, wir sehen auch eine fleischfressende Pflanze, die da gerade genüsslich eine Fliege ist.
Ich denke mal, ja.
Und wir gehen zurück in die Steinzeit und kriegen auch schon unseren ersten kleinen, wirklich sehr, sehr kleinen Einspieler, der einfach nur zeigt, wie das Moor entstanden ist.
Ja.
Und deckt sich ziemlich mit Peters Geschichte.
Ja, aber auch wieder sehr spannend gemacht und gezeigt. Und es ist ja wirklich, also es ist ja eine pflanzliche Gefahr, muss man wirklich sagen.
Ja, also, genau. Na, ich finde das auch mutig von ihm, dass er da so reingeht.
Die Dinosaurier haben uns wenigstens ein bisschen Rohöl überlassen, die machen hier einfach nur eine Gefahr. Also da fragt man sich wirklich, warum soll ich nicht lieber Vegetarier werden, um hier die Pflanzen aufzuessen? Die sind ja eine Gefahr für die Menschheit.
Kann man das Ganze nicht auch einfach dann mal abtragen und sicherer machen? Oder ist das nicht möglich, weil das so sumpfig runtergeht, sagen wir mal, bis zum Erdkern?
Naja, wie wir später sehen, man nutzt es ja für den Kapitalismus.
Ja, aber. Also
wir brauchen dieses Moos ja, um es zu verkaufen. Aber dieses Moos, das Moos in diesem Einspieler verbreitet sich ja dermaßen stark, dass man ja eigentlich sagen müsste, wenn wir nichts unternehmen würden, was würde dann passieren? Würde das Moos dann irgendwann die Stadt angreifen oder wie ist die Verbreitungslage? Erstmal
würde das Moos den Menschen ersetzen.
Ah ja, okay.
Und seine eigene Regel auch.
Da gibt es bald Moosdöner.
Ich fand das ja cool. Drauf. Ganz am Ende wird ja nochmal gesagt, wie das wächst und sich so aufträgt. Ja. Dann wurde ja gesagt, ein Jahr, ein Millimeter oder so.
Ah, okay.
Das ist ja nicht so viel. Aber natürlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende ist das dann plötzlich sehr, sehr viel. Fritz sumpft auch ein bisschen ein. Er hat sagt ja auch relativ schnell, ja, mein Gummistiefel reicht hier nicht und ist dann auch schon komplett eingemoddert. Ich würde an dieser Stelle sagen, okay, Abbruch, ich muss nach Haus.
Ja, definitiv. Aber ich hatte jetzt auch so ein bisschen gehofft, dass ein älterer Herr jetzt kommt und sagt, ach, wieder einer von den Mumpelgarts. Das kann ja wohl nicht sein.
Du erwartest da zu viel von Löwenzahn. Das tut mir sehr leid.
Ich befürchte.
Peter war hier schon seit ein paar Jahren nicht mehr da und die Mumpelgard-Folge war noch mehr länger her. Also du kannst dir ja für nächste Woche was wünschen. Vielleicht machst du dann einfach nochmal irgendwas in der Richtung.
Einfach nochmal die Moor-Folge. Das Moor ist schön.
Wir drehen uns jetzt im Kreis, als wir das Moor-Jahr
es ist Staffel 3, es weiß keiner mehr, was wir am Anfang gemacht haben.
Das stimmt. Hier und da werden ja Folgen vorgeschlagen, die wir schon besprochen haben. Ich weiß aber selbst auch auf dich.
Ja, das würde ich jetzt, also würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich nicht manchmal in unserer Liste schaue. Hatten wir die nicht schon?
Ja, genau.
Ja, also in diesem Moor, das ist ja auch alles sehr schön gemacht mit Nebel, aber halt null einladend. Also ich weiß nicht, was Fritz sich denkt da alleine. Also Peter kriegt ja noch einen auf den Deckel, ne, dafür, dass er alleine rumwandert. Fritz wird einfach nur gesagt, ja, du,
ja, erkundig der mal, ne? Moorwärter da, der ist relativ nett. Fritz denkt ja zuerst, das ist ein Moorgeist. Und dann erzählt er ja noch, und wieso heißen die eigentlich immer Hinnack? Diese Bauern-Großväter. Also, die haben ja noch damals an die Geister gedacht. Und dann kriegen wir wirklich einen sehr gruseligen Einspieler zu sehen. Wo dann die Leute dann so rausziehen und so langsam wegsumpfen. Wie dann noch gezeigt wird, dass sie sich da auch mal so eine Art Brücke draufgelegt haben mit Holzlatten, um so rüberzukommen. Und eben auch, wie man dann am Ende so konserviert wird, wenn man dann nochmal eingesumpft ist. Das mit den roten Haaren, das wusste ich nicht mehr. Kann sein, dass das bei Peter auch erzählt wurde. Ich habe dann direkt Moorleiche gegoogelt und das ist genau so.
Ja, und da hatte ich auch ein Museum hier in der Nähe rausgesucht. Das ist das Museum für Archäologie Schloss Gottorf. Und da sieht man das tatsächlich. Sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob das YouTube safe ist, deswegen würde ich es mal nicht einblenden. Aber man kann sagen, es ist eine sehr matschige, braune Figur, die man dann sieht, so eine Moorleiche. Aber der Einspieler ist schon ein bisschen krass. Also im Prinzip sagt er uns die ganze Zeit, ja, hier sterben Menschen die ganze Zeit. Und du siehst ihnen dabei zu, weil du nichts machen kannst, wie sie versinken. Also ein Albtraumgedanke, du versinkst und weißt, tja, jetzt hätte ich noch so ungefähr 5 Sekunden, was mache ich noch mit meinem Leben? Alter, das ist echt schlimm.
Ziehe ich nochmal Bilanz?
Ja, mach ich nochmal einen schönen Gruß.
Stoßgebet wahrscheinlich.
Ja, letzte Worte,
Albtraum. Ja, dieses Ersticken ist halt das Schlimmste daran. Ja. Ne?
Nichts machen zu können, auch hier, alle anderen können dir nicht helfen, können dich nicht rausziehen, sie würden mit untergehen. Es ist ein Albtraum. Ja, und es gibt dann tatsächlich Museen, in die man diese Leichen begutachten kann, weil das gut konserviert. Ja, Julian, doch lieber Tiefenhöhle Leichlinge?
Ja, das ist halt die Wissenschaft, im Dienste der Wissenschaft, der Archäologie. Ja, das ist halt, es geht so. Ich finde das aber nicht jetzt gruselig oder so.
Okay, ich finde es sehr gruselig.
Okay, gut. Dann einigen wir uns dazwischen, dann haben wir beide wieder recht.
Gehen wir lieber, so, wie das ist. Die Mitte macht's dann. Gehen wir lieber in die Moorfabrik. Sozusagen.
Ja, da hat Fritz natürlich wie Peter auch einst immer direkt einen Ansprechpartner, der mit ihm da so durchgeht. Auch cool, so die Nebenleute, die da so die Arbeiter darstellen. Jeder ist auch so ein klitzekleiner Schauspieler dann in dem Moment. Und ja, er zeigt ihm da natürlich brav erstmal alles und sagt auch, ich meine ein bisschen durchgehört zu haben, dass er an diesen Gesundheitsaspekt nicht glaubt.
Er ist kritisch dem gegenüber. Aber vor allem ist auch der Arbeiter kritisch und sagt, nee, von hier kommt das nicht. Das ist eine saubere Maschine, hier kommt nichts durch, hier können keine Broschen, keine Teebeutel, gar nichts in das Torf gelangen. Und sagt dann, nein, deine komischen Wärmekissen, die werden von einer ganz anderen Firma hergestellt. Also du siehst, Julian, das ist der Kapitalismus dort. Da gibt es mehrere Firmen, die sich an all den Naturstücken bedienen. Ja gut, also ich weiß auch nicht. Ich meine, er hat ja das Zeug da auch gekauft, ne? Also dieses Stück da. Ich meine, er hat sich ja bewusst für das Teil entschieden, anstatt für ein ABC-Pflaster, sagen wir es mal. Oder Susa hat das gekauft. Und er
kann auch sein, dass sie das mitgebracht hat. Ja. Vielleicht hat sie davon immer ganz viele große Kissen da zu Hause. Ja. Man sieht im Prinzip jetzt noch genau, wofür man das alles noch benutzen kann. Um eben das Argument, das ich eben gebracht habe, können wir das nicht einfach alles abtragen und dann ordentlich Häuser drin setzen. Das machen sie ja im Prinzip jetzt die ganze Zeit nur noch zunichte.
Ich habe eine Frage an dich, da müssen wir vielleicht doch mal eine ganz kurze Einblendung machen. Sehe ich jetzt hier gerade so spontan, weil ich bin ja großer Freund von Bazaren, also etwas
größer. Von Bazaren, auf türkischen Bazaren?
Nein, nur weil du jetzt einmal in der Türkei warst, ist nicht jedes Wort ein Bazar. Nein, Julian, Sicherheitskonzept, meinst du, dieser Bazar hier funktioniert noch?
Na, steht auch dran, Not aus.
Ja, also ich weiß nicht, also weder die Schrift noch das Objekt ist auch so richtig gut zu erkennen.
Na, der ist halt auch ein paar Mal eingesumpft, der Bazar.
Okay, gut, weiß ich nicht. Sollten wir vielleicht mal jemanden vorbeikommen lassen. Okay, Entschuldigung. Also ja, wir bekommen jetzt im Prinzip das Torfstechen auch gezeigt. So. Mhm. Und das Torfstechen, also ich weiß ja nicht, okay, früher haben sie das, also wir sehen das jetzt sowohl in dem alten als auch in dem neuen Part, ja. Und früher haben die sich das halt gemacht, um Feuer zu legen. Man kann mit diesem Stück Erde nämlich tatsächlich Feuer machen. Aber auch in der neuen Variante sieht man, ja gut, das möchten jetzt ganz gerne irgendwelche Planierraupen abtragen, aber in der Löwenzahnfolge wird das noch von Hand gestochen.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also, gut.
Hier man sieht erst den Einspieler, wie das früher gemacht wurde, und dann wie man es heute macht, und dann wird es in der Gegenwart wieder gemacht wie früher.
Ja, genau. Weiß ich nicht. Gut. Vielleicht, also die sehen auch alle so aus, als würden sie das noch nach ihrer Rente aus privaten Zwecken oder aus Hobbygründen machen. Das scheint hier nicht der pure Kapitalismus zu sein.
Während wir übrigens die ganze Zeit mit Fritz und dem Moormitarbeiter durch die Gegend laufen, wir gehen jetzt hier wirklich noch weit raus, ist natürlich der ganze Zeit auch der Polizist den auf den Fersen, der auch immer dreckiger wird. Aber er wittert da ja die große Geschichte, denn er denkt ja, dass die beiden jetzt eventuell da die Schmuckdiebe sind und glaubt die ganze Geschichte ja nicht. Bis zum Ende ja eigentlich nicht. So richtig.
Ja, und was ich auch nicht glaube, ist, was Fritz jetzt hier tut. Er sticht ja Torf und rein zufällig.
Ja, das ist so. Das genau da findet er auch wieder ein Stück.
Das, ja, zweite Stück der Brosche. Und zwar rein zufällig, genau da, wo er reinsticht. Ja,
also. Jetzt könnte man meinen, weil ich war mir auch nicht ganz sicher. Ist es jetzt vielleicht wirklich der Schmuck von der Dame? Oder ist es was Historisches? Der Polizist währenddessen ruft schon mal den Herrn Kurt Kämmer von Torfdorf TV an, der wirklich sofort mit seinem Mikrofon und Kamera und Trenchcoat ankommt.
Ich möchte kurz betonen, was für ein Mikro, was für eine Kamera, was ja, für ein Licht.
Ist erstaunlich.
Also Torfdorf 4:3 Format entsprechend.
Genau, das hat er von TeleDMW, das Material.
Ja, gut.
Und ja, er will auf jeden Fall auch seinen Freund, den Polizisten, gut dastehen lassen. Also ihm geht es auch darum, dass der Polizist hier jetzt seinen großen Triumph hat. Und es gibt ja dann gleich relativ schnell, ihr werdet es alle gesehen haben, einen Plot-Twist, wo man dann feststellt, ach scheiße, das ist ja doch... Es ist ja längst wiedergefunden worden, irgendwie in der Toilette oder so. Und das hier ist wirklich was Historisches. Und dann sagt er ja auch noch zu dem Reporter, ja, bitte jetzt löschen, wir fangen mal von vorne an. Das würde ja kein seriöser Reporter mit sich machen lassen. Das wäre ja genau die Sensation der Geschichte, dass sich das hier dreht. Aber er macht das genauso. Und der Polizist entschuldigt sich auch bei niemandem oder so, sondern präsentiert jetzt der Öffentlichkeit den gefundenen Schatz.
Ja, und das wird gesendet auf Torfdorf TV, was sich dann Fritz zu Hause in Ruhe anschaut, während er Suse mit einer schönen Packung Schlamm eindeckt. Also seine Schmerzen scheinen ja komplett weg zu sein, Julian, wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
Die sind weg. Das hat sie ja auch sehr schnell bemerkt.
Ja, also...
Da ist einfach der Fokus ist davon abgerückt. Das ist aber, denke ich, normal.
Meinst du? Okay. Aber auch Keks geht's wieder gut. Die Pfote ist zumindest nicht mehr bepflastert. Das ist alles wieder in Ordnung. Dann ist ja sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen.
Wir sind viel zu schnell fertig. Nach nur 23 Minuten. Was machen wir denn jetzt noch die restlichen 1,5 Stunden?
Gehen wir nochmal von vorne durch?
Ja. Oder
also, was soll denn jetzt diese Horst-Schlemmer-Anspielung? Glaubst du, das hat irgendeinen Sinn?
Ja, das war halt damals populär.
Ja, okay, und dann meinte man hier eine ähnliche.
Das war, glaube ich, auch noch vor dem Horst-Schlemmer-Film und so.
Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht Harpe Kerkeling selbst angefragt wurde und gesagt hat, nee.
Okay, pass auf. Trivia, der Horst-Schlemmer-Film kam auch im selben Jahr in die Kinos. Mhm. Das war also wirklich die Hochzeit. Genau. Das war die Hochzeit von Horst Schlemmer.
Okay.
Wahrscheinlich haben da sehr viele Leute Bezug drauf genommen und Löwenzahn auch.
Okay, gut. Dann nehmen wir das mal so hin. Die Verwechslung ist auf jeden Fall da.
Ja, gut. Wir werden uns hier Mühe geben, die Folge trotzdem gut zu bewerten. Wahrscheinlich nicht so gut, wie Klaus Kietinger sie bewerten würde, aber auch nicht so schlecht.
Es ist ja ein anderer Außendreh. Ne? Also wir sind ja jetzt hier wirklich in einem ganz anderen Gebiet und ich denke mal, das wird auch die kleine Aufregung dabei sein. Wir sind wirklich im Moor, wir sind wirklich bei Torfstechern. Ich glaube nicht, dass man hier das ausgegraben hat in der Hoffnung, dass er so ähnlich aussieht. Das ist schon eine Expedition gewesen.
Das ist ein großer Aufwand, ja.
Die man mitgenommen hat. Ja, und wir bewerten es nach den guten alten Kategorien ein letztes Mal dieses Jahr mit dem hier.
Lerneffekt.
Die Einspieler waren schon gut, Julian.
Ja.
Wir kannten jetzt schon eine Moorfolge.
Ja. Und haben trotzdem nicht gegähnt.
Ich gebe ihm einen 8 oder 9, sag mal.
Ich gebe eine 8.
Okay, dann gehe ich da mit. Ich mache ja nämlich hier,
war schon wirklich mäßig, dass die Mitte Folge stimmt. Genau, okay. Ja, aber wir haben noch eine andere Kategorie, um die es auch gut bestellt ist, glaube ich.
Ja, gut, da habe ich zum Glück schon was Festes stehen.
Realismus.
Es könnte so passieren, CF. Natürlich könnte er da noch was finden. Manchmal ist es so. Da habe ich jetzt 7 Überraschungseier, keine Figur. Und du kaufst ein Ei. Da sage ich auch nicht, das ist ja unrealistisch.
Ich muss fair bleiben, es ist die Hälfte. Es sind 5 Punkte.
7. Okay. Ich denke schon, dass es realistisch ist. Es ist halt super, pass auf, liebe Fanclub-Gemeinde, es ist super unwahrscheinlich.
Ja.
Es ist extremst unwahrscheinlich, aber ja, es ist nicht unrealistisch.
Jetzt müssen wir eigentlich nochmal bei der Schatzsuche reinschauen.
Auch ich diese trotteligen Dorfpolizisten und so, das ist alles.
Bei der Schatzsuche haben wir uns im Realismus zumindest geeinigt. Da haben wir beide einfach stolze 0 Punkte gegeben. Aber da war auch noch ein bisschen mehr Quatsch. Also der ist ja durch die halbe Welt gereist.
Also
mit einem Fisch, den er anscheinend nicht riecht, aber die komplette Welt sonst.
Ja, und dann fand er am Ende auch noch den Typen, dem die Münze gehörte. Also was wollt ihr uns ja eigentlich erzählen? Ich würde minus 5 Punkte gerne. Die Folge können wir gerne nochmal neu besprechen. Mit 0 sind wir immer noch viel zu gut.
Ich weiß nicht, ob wir da nicht aus dem Array springen, aber ja, wir kriegen das hin. Sag mir doch lieber, was du von dieser Folge hier hältst.
Ja, aber gerne.
Unterhaltung
würde ich sagen, ist schon eine gute 7.
Ja, die habe ich hier auch stehen.
Insofern. Das ist nämlich eine solide Folge. Sie hat uns nämlich vom Hocker gerissen, aber sie ist eine solide Folge.
Ja, einen über dem Mittelfeld. Aufgrund der Anzahl, die wir besprochen haben, kriegt sie mit 42 Punkten trotzdem nur Platz 104, was aber halt daran liegt, dass wir hier auch schon 201. Folge senden. Das ist halt eines Podcasts, ich weiß es gar nicht. Wie sieht's da aus in dem Nerd-Universum, Julian? Du weißt das ein bisschen besser. Steht der He-Man-Podcast? Wo stehen die ganzen anderen?
Die sind schon weit über 200, ich glaube knapp bei 300, aber machen das nur alle 2 Wochen. Also die holen wir auf langere Sicht, holen wir die ein.
Okay.
Und die machen das auch schon seit 2010.
Ja, okay. Also.
Also die holen wir ein.
Dann haben sie aber ein bisschen viel Pause gemacht, oder?
Ja.
Okay, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Mein Ziel ist es, die Peter-Folgen abzuhandeln und der Rest ist Bonus. Und ich sag mal,
da haben wir aber in den letzten Wochen nicht viel für getan, ne? Es war sehr viel Fritz-Fuchs-Content hier.
Ja, so ist es halt, ne? Das Ganze streckt das ein bisschen. Wir haben 129 Peter-Folgen und 54 Fritz-Fuchs-Folgen. Insofern kann es absolut nur gerechtfertigt sein, wenn wir auch Fritz-Fuchs noch ein bisschen aufholen.
Okay, dann gibt es jetzt Feedback für dich und für uns.
Feedback.
Tristan hat sich nicht lumpen lassen, noch schnell ein Spotify Wrapped einzusenden. Und du siehst, wir sind mit dem Löwenzahn-Bauwagen auf Platz 2. Und wieder mal ist was passiert. Und ich denke, ich kenne mich so gut aus, Tristan. Ich kenne weder das Gruselhaus, was bei dir auf der 1 ist, noch Schlag und Fertig, was bei dir auf der 4 ist. Kalk und Welk höre ich auch und Picknick habe ich auch schon mal gehört.
Wann hörst du das denn alles? Du kannst mir
ich bin
nicht
noch jeden
erzählen,
Tag 2 Stunden mindestens draußen. Ich höre immer Podcast. Jeden Tag.
Okay, weil es kann ja nicht sein, ich gucke ja sehr viel YouTube und so weiter, kann ich sagen, ja okay, da hörst du Podcast. Aber dann erfahre ich nee, ich habe heute schon wieder 5 Folgen unter uns. Wann, Julian, wann?
ja, hast du recht. Ich stelle.
Aber du bist ja auch der, wenn eine Folge mir schon einfach vom Titel nicht zusagt, klicke ich nicht rein. Also bei mir ist ja irgendwie so, okay, ich muss einfach alles hören, sonst habe ich es ja nicht komplett.
Ach so, nee, das mache ich nicht. Genau.
Ja, gut.
Also
da bist du wahrscheinlich
auch. Ich höre nicht von jedem Podcast jede Folge. So wie wahrscheinlich auch viele nicht die Fritz-Fuchs-Folgen hier hören. Das ist eben so. Genau.
Finde ich schlimm.
Und dann haben Lorraine und Kasper uns eine E-Mail geschrieben oder beziehungsweise eine E-Mail an das ZDF geschrieben. Liebes Löwenzahn-Team, auf der Einwurfkarte für Fritz erkennt man kurz den Hinweis, dass das Paket hinterm Bauwagen liegt. Ist das etwa eine kleine Hommage an den Löwenzahn-Fanclub von CF und Julian oder tatsächlich Zufall? Ich freue mich, von Ihnen zu hören. CF, du musst jetzt sehr stark sein, denn die Löwenzahn-Redaktion hat geantwortet. Lieber Kaspar, sehr schöner Name. Da hast du aber sehr gut aufgepasst, aber es handelt sich tatsächlich nur um einen Zufall. Den Podcast kennen wir aber. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß mit Löwenzahn.
Und das sagst du mir jetzt einfach so kurz vor Jahresende?
Aber sie kennen uns noch. Sie haben uns nicht vergessen. Vor allen Dingen, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob die dann jetzt die Person, die hiermit dein Löwenzahn-Team unterschrieben hat, diese Mail, ob die dann wirklich rund gefragt hat, alle bei der Produktion Beteiligten.
Also ich weiß das ja von kleineren Musicals und ähnlichen Theaterstücken, dass die Schauspieler immer gerne eigene Requisiten noch mit reinbringen, wovon andere nichts wissen, weil es einfach ihr persönliches Highlight ist. Anders auch gesagt, Denieren-Gags gibt es ja auch, indem du am Ende den Mitstreitern immer ein paar Streiche spielst. Der Zuschauer darf es allerdings nicht merken, das sind sogenannte Denieren-Gags, also dass jetzt hier vielleicht einer vor Ort es trotzdem absichtlich draufgeschrieben hat, aber die anderen es nicht wussten, das kann man jetzt nicht ausschließen, oder?
Kann man nicht, wir glauben weiter daran. Und das ist alles, was.
Ich rede mir die Welt nur schön, aber so geht's mir besser.
Letzte Woche hatten wir den Klaus Gietinger hier bei uns in der Folge 200. Da haben natürlich einige sich dafür bedankt und vor allen Dingen aber auch sich gewundert und gleichzeitig viel Glück gewünscht, dass wir schon so viele Folgen geschafft haben. Das ist in der Tat nicht selbstverständlich. Nicole, unsere liebe Naturforscherin, hat sogar geschrieben, wir hätten uns mal wieder selbst übertroffen. Wenn wir Fritz Fuchs irgendwann hier mal im Gespräch haben, dann würde ich das auch bestätigen. Bis dahin grasen wir alle Beteiligten ab, Nicole.
Da gibt es noch einige auf der Liste.
Allerdings. Und dann haben wir einen Hinweis, vielleicht weiß ja da draußen jemand mehr, wir haben es bis zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, Freitagnachmittag, nicht weiter recherchieren können. Es heißt, dass wohl der Gerd Stallmann gestorben ist. Es hat uns zumindest einer bei YouTube kommentiert mit einem Datum, dem 30. Oktober, im Alter von 73 Jahren. Da war ja in unserer Folge 190 hier unser Gast. Ich war ja bei ihm hier in Düsseldorf, bei seiner Familie. Er lebt eigentlich in Thailand. Wir haben auch keinen Kontakt mehr gehabt. Und alle, die wir kennen, die ihn kennen, haben ihn auch bis heute jetzt tatsächlich nicht mehr erreicht. Also es ist nicht ganz bestätigt, aber es ist auch nicht so, dass wir sagen können, nee, das stimmt alles nicht. Also es sieht schon danach aus, dass da etwas passiert ist. Wer da mehr weiß, bitte melden, damit wir das hier entsprechend mitteilen können. Und dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen.
Das wäre sehr nett, wenn ihr Infos habt. Wir müssen dazu sagen, dass unsere Folge, die zwar Mitte Oktober oder so rauskam, bereits aber schon August aufgezeichnet war.
Genau. Ich war im August, im Hochsommer war ich dort und wir hatten dann uns gefreut, weil wir dann schon mal so die nächsten Wochen wussten, was die Folge 190 wird. Also das heißt nicht, dass ich mich mit ihm kurz vor seinem Tod getroffen habe. Auf lange Sicht gerechnet schon, aber nicht so kurz davor. Und wie gesagt, aktuell ist nichts bestätigt, aber wer da vielleicht was weiß oder weiß, wen man da noch fragen kann. Er war ja bei seiner Schwester hier in Düsseldorf. Ich habe eine E-Mail-Adresse von dem Mann der Schwester ergoogelt, aber auch er hat mir nicht geantwortet. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Und unser lieber Arne, der uns das hier vermittelt hat, der hat auch bisher nichts gehört. Im Gegenteil, er kennt sogar jemanden, der auch noch auf eine Antwort von Gerd Stallmann wartet. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das tatsächlich stimmt. Eigentlich macht man mit sowas ja auch keine Scherze. Aber wer da was weiß, bitte mitteilen. CF, aber wir haben auch noch eine kleine gute Nachricht. Denn du hast mir vor ein paar Tagen ein Bild geschickt. Die neuen Aufkleber sind da.
Ja, korrekt. Sie sind jetzt endlich da. Sie haben einen QR-Code im Aufkleber, sodass wir dann auch diesen endlich mal sinnvoll nutzen können.
Funktioniert er auch? Hast du es schon ausprobiert?
Er funktioniert auch. Ich habe ihn mehrfach ausprobiert. Wir haben ja auch einen extra Grafiker dafür angefordert, damit ich dies nicht so schlecht runterskaliere, weil ich da ja auch nicht perfekt bin. Und deswegen ist der jetzt fertig. Er muss noch zum Teil noch fertig unterschrieben werden. Dann geht es nach dem Weihnachtsgeschäft, das wir jetzt haben, zu dir. Ich wollte die Post nicht währenddessen belasten und du unterschreibst dann mit und bist dann auch für den Versand verantwortlich, würde ich sagen.
Ja, genau, klar. Das teilen wir uns immer schön auf. CF bezahlt die Sticker und ich das Porto. Ihr könnt die weiteren kostenlos bei uns bekommen. Ihr könnt euch gerne jetzt schon melden, entweder per Mail an mail@hinterbauwagen.de oder mir direkt auf WhatsApp schreiben 0151 1844 2394 oder auf Telegram @sprechplanet, ebenso auf Instagram und dann wird das im Laufe des Januars abgearbeitet oder im Februar. Also, wenn CF halt die Post jetzt anfangen will, dann noch damit zu belästigen, es hierher zu schicken, finde ich sehr gut. Huch, was ist da denn passiert?
Jetzt fällt mein Studio auseinander.
Sein Studio fällt, ja, jetzt wo du nicht mehr so viel Livestreams machst, jetzt geht alles. Jetzt siehst du, wie brüchig das Ganze gebaut ist.
Ja, das ist halt auch bei Technik ist ja so, ne, das ist ja mit so einem kurz vor Garantieschalter alles mittlerweile belegt. Kleiner Spaß, ich glaube, sowas gibt es nicht. Naja, Freunde der Sonne. Wenn die Sticker dann bei Julian sind, bitte nur ihn anfragen. Ich besitze sie dann nämlich nicht mehr, weil ich habe dann nur meine Unterschrift gesetzt. Das heißt, genau. Alles, was ich noch hier hätte, hat keine Julian-Unterschrift.
Deswegen. Aber es sind wunderschöne Sticker. Wir können vielleicht mal einen einblenden an dieser Stelle und auch ohne Unterschriften. Ja, dann seht ihr, was ihr da bekommt. Und das ist dann unser neues Logo mit bisschen hübscher als vorher auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast, CF.
danke, dass du dich um den Versand kümmerst.
Und jetzt wollen wir mal gucken, ich gleiche das ganz genau ab, wer damals einen wollte und wer jetzt einen will. Ich hoffe, es melden sich auch alle brav wieder.
Okay, gut, wenn du ständig zur Post laufen möchtest.
Naja, ich schicke dann 1 bis 2 pro Tag raus und dann ist das A, nicht teuer und B, jeder kriegt dann etwas und wir haben unsere kleine Community hier am Laufen gehalten für die nächsten 200 Folgen. Ich wünsche dir einen guten Übergang, sagt man hier in Nordrhein-Westfalia.
Ach, oh Gott.
Einen angenehmen Übergang. Und wir hören uns alle gesund und munter nächstes Jahr wieder. Und jetzt gucke ich natürlich auf den Kalender. Es ist dann der 6. Januar bereits. Ist das nicht dann schon Heilige Könige und sowas? Ist das nicht um die Zeit?
Naja, vor allem ist es der Punkt, an dem es kritisch wird, ein frohes Neues zu wünschen, wo man sich schon denkt, oh.
Genau, also, das machen wir nicht. Nee, genau. wir machen hier das nicht.
Und deshalb habe ich mir natürlich eine Folge ausgesucht, die nichts mit Silvester zu tun hat. Mhm. Und ich habe nämlich auch ehrlich gesagt auch keine gefunden, die Feuerwerk, Rakete, Pyrotechnik irgendwie so schnell behandelt. Und ich möchte auch zurück zu Peter. Deswegen schicken wir einfach Peter in die Luft und nennen das Ganze Peters Höhenflug, Folge 121. Was mich dort erwartet oder was uns dort erwartet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er fliegt in die Luft.
Klingt nach einem guten Jahrgang. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Was sagt man denn in Hamburg noch statt Übergang?
Hier gibt es ja die Tradition, dass du diese Berliner Pfannkuchen mit Senf füllst.
Was machen denn die Katzen? Wird da auch ein bisschen Senf in das Katzenfutter gemischt?
Naja, bei einer Schale ist ein bisschen Senf dabei.